Thank you. führte bis zu ihrer Heirat gewissenhaft Tagebuch, teilweise diktiert vom Vater. Nach der Heirat mit Robert Schumann führten beide ein gemeinsames Ehetagebuch. Clara notiert 1839 in ihr Tagebuch: Ich glaubte einmal, das Talent des Schaffens zu besitzen, doch von dieser Idee bin ich zurückgekommen. Ein Frauenzimmer muss nicht komponieren wollen. Es konnte es noch keine. Sollte ich dazu bestimmt sein? Das wäre eine Arroganz, zu der mich bloß der Vater einmal in früherer Zeit verleitete. Doch schon 1840 fordert Robert Clara auf. Klärchen, hast du nichts für meine Beilagen? Mir fehlt Manuskript. Denkst du denn etwa, weil ich so viel komponiere, kannst du müßig sein? Mach doch ein Lied, einmal. Hast du angefangen, so kannst du nicht wieder los. Es ist gar zu verführerisch. Schon am folgenden Tag wies Clara, die damals in Berlin weilte, dieses Ansinnen von sich. Komponieren aber kann ich nicht. Es macht mich selbst zuweilen ganz unglücklich, aber es geht wahrhaftig nicht. Ich habe kein Talent dazu. Denke ja nicht, dass es Faulheit ist. Und nun vollends ein Lied. Das kann ich gar nicht. Ein Lied zu komponieren, einen Text ganz zu erfassen, dazu gehört Geist. Doch dann nahm Clara doch die Anregung ihres Mannes auf. Das Klavier ist seit 8 Tagen ganz in den Hintergrund getreten. Alle Zeit, wo Robert ausgegangen war, brachte ich mit Versuchen, ein Lied zu komponieren zu, was immer sein Wunsch. Und es ist mir denn auch endlich gelungen, 3 zustande zu bringen, die ich ihm zu Weihnachten überreichen will. Sie sind freilich von gar keinem Wert, nur ein ganz schwacher Versuch. So rechne ich auf Roberts Nachsicht und dass er denken wird, es ist ja der beste Wille dabei gewesen, auch diesen Wunsch, wie alle seine Wünsche, ihm zu erfüllen. Sei gnädig, mein Freund, und schone diese schwache, aber mit voller Liebe gespendete Gabe. Robert war sehr angetan von Claras Liedern. Die Christwoche ist gerade an mich gekommen. Wie gern möchte ich sie beschreiben und wie meine Herzensklärung mich so viel erfreut und beschenkt. Namentlich 3 Lieder freuten mich, worin sie wie ein Mädchen noch schwärmt und außerdem als viel klarere Musikerin als früher. Wir haben die hübsche Idee, sie mit einigen von mir zu durchweben und sie dann drucken zu lassen. Das gibt dann ein recht liebewarmes Heft. Die Idee, mit Clara ein Liederheft herauszugeben, hat mich zur Arbeit begeistert. Von Montag bis Montag, den 11., sind so 9 Lieder aus dem Liebesfrühling von Rückert entstanden, in denen ich denke, wieder einen besonderen Ton gefunden zu haben. Clara soll nun auch aus dem Liebesfrühling einige komponieren. Oh, tu es, Klärchen! Clara schreibt: Mit dem Komponieren will es nun gar nicht gehen. Ich möchte mich manchmal an meinen dummen Kopf schlagen. Ich habe diese Woche viel am Komponieren gesessen und denn auch 4 Gedichte von Rückert für meinen lieben Robert zustand gebracht. Möchten Sie ihm nur einigermaßen genügen, dann ist mein Wunsch erfüllt. Nach Roberts Geburtstag konnte Clara Schumann stolz vermelden: 4 Lieder von Rückert freuten ihn sehr. Und er behandelte sie denn auch so nachsichtsvoll, will sie sogar mit einigen eigenen herausgeben, was mir viel Freude macht. Robert schreibt denn an seinen Verleger Breitkopf und Härtel: Eine Frage und Bitte. Ich möchte meiner Frau an ihrem Geburtstag, der Mitte September fällt, eine kleine Freude bereiten mit Folgendem. Wir haben zusammen eine Anzahl Rückert'scher Lieder komponiert, die sich wie Fragen und Antworten aufeinander beziehen und so weiter. Diese Sammlung hätte ich ihr nun gern an jenem Tag beschert. Ist es Ihnen nun möglich, dieses Heft bis zu jener Zeit fertig zu bringen? Ich denke mir, die Lieder müssen Interesse erregen. Auch sind sie fast durchgängig leicht und einfach gehalten und recht mit Lust und Liebe geschrieben. 2 Jahre später schreibt Robert über Clara: Den Grund ihrer Melancholie, wie ich sie an diesem und den folgenden Tagen bemerkte, kenne ich gar wohl. Sie möchte die ihrigen mit Gaben überschütten. Aber es kann nicht alles Glück beisammen sein. Und wir wollen es dankbar anerkennen, was wir besitzen. Talente, Gesundheit, Kinder, die gedeihen, eine herzliche Zuneigung. Dies ist auch etwas und kann vom Reichtum nicht aufgewogen werden. Aber freilich auch daran und an Sicherung meiner Existenz müssen wir denken. Und gewiss, auch das wird kommen. 1843 schreibt Robert im Ehetagebuch: Clara hat eine Reihe von kleineren Stücken geschrieben, in der Erfindung so zart und musikreich, wie es ihr früher noch nicht lungen. Aber Kinder haben und einen immer fantasierenden Mann und komponieren geht nicht zusammen. Es fehlt ihr die anhaltende Übung. Und dies rührt mich oft, da so manch inniger Gedanke verloren geht, den sie nicht auszuführen vermag. 1845 vermerkte die 26-jährige Clara im gemeinsamen Tagebuch: Heute begannen wir kontrapunktische Studien, was mir trotz der Mühe viel Freude machte, denn ich sah, was ich nie möglich geglaubt, bald eine selbstgemachte Fuge. Und bald sah ich mehrere, da wir die Studien regelmäßig alle Tage fortsetzten. Es geht doch nichts über das Vergnügen, etwas selbst komponiert zu haben und dann zu hören. Natürlich bleibt es immer Frauenzimmerarbeit, bei denen es immer an der Kraft und hier und da an der Erfindung fehlt.
Thank you.
seinem zweiten Besuch Mahlers schreibt Alma: Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich ihn liebe oder nicht. Ob ich den Operndirektor, den berühmten Dirigenten oder den Menschen liebe. Ein Gedanke quält mich. Wird mich Mahler bei meiner Arbeit ermutigen? Wird er meine Kunst unterstützen? Wird er sie so lieben, wie Alex sie liebt, um ihrer selbst willen? Mit Alex ist Alexander Zemlinski gemeint. Eine Antwort darauf erhält sie bald. Hotel Bellevue, Dresden, den 20. Dezember 1901. Mein liebstes Almschi. Heute, meine geliebte Alma, setze ich mich mit etwas schwerem Herzen zu einem Briefe. Denn ich weiß, ich muss dir heute wehtun und doch kann ich nicht anders. Denn ich muss dir alles sagen, was dein gestriger Brief in mir aufgeregt hat, da er gerade jene Seite unseres Verhältnisses betrifft, die für alle Zukunft als die Grundlage unserer Beziehungen geklärt und durchsprochen sein muss, wenn wir glücklich sein sollen. Also das Gespräch mit Burkhardt. Was stellst du dir unter Individualität vor? Hältst du dich für eine Individualität? Du weißt, was ich dir einmal mündlich gesagt, dass in jedem Menschen etwas unergründlich Eigentümliches vorhanden ist, das, was den Menschen im eigentümlichen Sinne ausmacht. In diesem Sinne ist jeder Mensch ein Individuum. Aber was hier Burkhardt und auch du meinst, ist etwas ganz anderes. Zu dieser Art Individualität kann der Mensch erst nach einem längeren, durch Kampf, Leiden und Erleben und durch tief gegründete Beanlagung gelangen. Eine solche Individualität findet sich nur höchst selten unter den Menschen. Ein so in sich begründetes Sein könntest du ja noch gar nicht sein, da ja in dir noch alles ungeworden, unausgesprochen und unentwickelt lebt. Dass du ein lieber, unendlich lieber, reizender Kerl bist, dass du eine grad gewachsene Seele, ein reich begabter, offener, schon früh zu Selbstbewusstsein gelangter Mensch bist, ist noch immer keine Individualität. Was du mir bist, meine Alma, was du mir vielleicht sein, vielleicht werden könntest, das Höchste, Liebste meines Lebens, der treue, tapfere Gefährte, der mich versteht und fördert, meine Burg, die uneinnehmbar gegen innere und äußere Feinde, mein Frieden, mein Himmel, in den ich immer wieder untertauchen, mich selbst wiederfinden, mich neu aufbauen kann. Was das ist, ist so unaussprechlich hoch und schön. Mit einem Wort, mein Weib. Aber das ist noch immer nicht Individualität. Also ich Armer, der die Nächte vor Seligkeit nicht schlafen konnte, weil er die gefunden, die mit ihm über alles von vornherein tief einig, ihm als Weib ganz gehörig und ein Stück seiner selbst geworden, die ihm selbst geschrieben, dass sie fühlt, nichts anderes und Besseres tun zu können, als seine Welt zu erfassen, in ihr einzutreten, die im Glauben an ihn nicht mehr prüft, sondern fühlt, dass seine Religion die ihre ist, weil sie liebt, etc. Ich muss mich jetzt wieder fragen, was ist denn das für eine fixe Idee, die in dem von mir so unbeschreiblich innig geliebten Köpfchen Platz genommen, dass sie selbst sein und bleiben muss? Und wie wird diese fixe Idee ausschauen, wenn einmal, was sehr rasch kommt, die Leidenschaft befriedigt und nun die Freundschaft und das Zusammen nicht wohnen, sondern leben und lieben angehen soll? Nun kommt das, was eigentlich der Kernpunkt meiner Sorgen und der Mittelpunkt aller meiner Befürchtungen und Bedenken. Du schreibst dir und meiner Musik. Verzeih, aber auch das muss sein. Darüber, meine Alma, müssen wir uns ganz klar sein, und zwar sofort, bevor wir uns noch sehen. Und da muss ich leider von dir anfangen. Und zwar bin ich in die eigentümliche Lage versetzt, in einem gewissen Sinne meine Musik der deinen gegenüberzustellen. Sie, die du eigentlich nicht kennst und jedenfalls noch nicht verstehst, gegen dich zu verteidigen und ins rechte Licht stellen zu müssen. Nicht wahr, Alma, du wirst mich nicht für eitel halten. Und glaube mir, in meinem Leben geschieht es das erste Mal, dass ich von ihr zu jemandem rede, der nicht das richtige Verhältnis zu ihr hat. Ist es dir nicht möglich, von nun an meine Musik als die deine anzusehen? Ich will hier zunächst noch nicht im Speziellen von deiner Musik, auf die komme ich noch zurück. Aber im Allgemeinen, wie stellst du dir so ein komponierendes Ehepaar vor? Hast du eine Ahnung, wie lächerlich und später herabziehend vor uns selbst so ein eigentümliches Rivalitätsverhältnis werden muss? Wie ist es, wenn du gerade in Stimmung bist, aber für mich das Haus oder was ich gerade brauche besorgen, wenn du mir, wie du schreibst, die Kleinlichkeit des Lebens abnehmen sollst? Missverstehe mich nicht. Glaube nicht, dass ich mir das Verhältnis zweier Gatten in diesem philiströsen Sinne denke, der das Weib als eine Art Zeitvertreib, daneben aber doch wieder als die Haushälterin des Gatten ansieht. Nicht wahr, das mutest du mir nicht zu, dass ich so fühle oder denke. Aber dass du so werden musst, wie ich es brauche, wenn wir glücklich werden sollen. Mein Eheweib und nicht mein Kollege, das ist sicher. Bedeutet dies für dich einen Abbruch deines Lebens? Und glaubst du, auf einen dir unentbehrlichen Höhepunkt des Seins verzichten zu müssen, wenn du deine Musik ganz aufgibst, um die meine zu besitzen und zu sein? Dies muss zwischen uns klar sein, bevor wir an einen Bund fürs Leben denken dürfen. Du hast von nun an nur einen Beruf, mich glücklich zu machen. Verstehst du mich, Alma? Ich weiß ja, dass du selbst glücklich durch mich werden musst, um mich glücklich machen zu können. Aber die Rollen in diesem Schauspiel müssen richtig ausgeteilt sein. Und da fällt die Rolle des Komponisten, des Arbeitens mir zu. Und dir, die des liebenden Gefährten, des verstehenden Kameraden. Bist du mit mir zufrieden? Ich fordere viel, sehr viel. Und ich kann und darf es tun, denn ich weiß, was auch ich zu geben habe und geben werde. Was ist das für ein Trotz? Stolz? Mir, der dir im ersten Augenblick sein Leben geweiht. Almsche, ich bitte dich, lies meinen Brief genau. Zu einer Liebelei darf es zwischen uns nicht kommen. Ehe wir uns widersprechen, muss es zwischen uns klar sein. Du musst wissen, was ich von dir verlange, erwarte und was ich dir bieten kann. Abtun musst du, wie du geschrieben, alle Oberfläche, alle Konvention, alle Eitelkeit und Verblendung in Bezug auf Individualität und Arbeiten. Du musst dich mir bedingungslos zu eigen geben. Die Gestaltung deines zukünftigen Lebens in allen Einzelheiten innerlich von meinen Bedürfnissen abhängig machen und nichts dafür wünschen als meine Liebe. Alma, was diese ist, kann ich dir nicht sagen. Schon zu viel habe ich von ihr gesprochen. Aber ich sage dir noch eins. Ich kann mein Leben und mein Glück hingeben für den, den ich so liebe, wie ich dich lieben würde, wenn du meine Gattin würdest. Heute muss ich mich so schrankenlos und beinahe maßlos aussprechen.
So strong, warum sind denn
Aus einem Brief des Vaters an Fanny. Was du mir über dein musikalisches Treiben im Verhältnis zu Felix in einem deiner früheren Briefe geschrieben, war ebenso wohl gedacht als ausgedrückt. Die Musik wird für ihn vielleicht Beruf, während sie für dich stets nur Zierde, niemals Grundbass deines Seins und Tuns werden kann und soll. Ihm ist daher Ehrgeiz, Begierde, sich geltend zu machen in einer Angelegenheit, die ihm sehr wichtig vorkommt, weil er sich dazu berufen fühlt, eher nachzusehen. Beharre in dieser Gesinnung und diesem Betragen, sie sind weiblich und nur das Weibliche ziert die Frauen. Einige Jahre später, zu ihrem 23. Geburtstag, ermahnt er sie: Du musst dich mehr zusammennehmen, mehr sammeln. Du musst dich ernster und emsiger zu deinem eigentlichen Beruf, zum einzigen Beruf eines Mädchens, zur Hausfrau bilden. Fanny schreibt an Karl Klingemann, einen Freund von Felix: Dass man übrigens seine elende Weibsnatur jeden Tag auf jedem Schritt seines Lebens von den Herren der Schöpfung vorgerückt bekommt, ist ein Punkt, der einen in Wut und somit um die Weiblichkeit bringen könnte, wenn nicht dadurch das Übel ärger würde. Eine Abschrift eines Liedes schickt Fanny an den Sänger Fritz Hanser und schreibt dazu: Hierbei erfolgt das Musikstück, durch welches ich ihrem freundlichen Verlangen zufolge den kühnen Versuch machen will, mich zu der Würde eines Mitglieds ihres Vereins aufzuschwingen. Verzeihen und rügen Sie alle darin vorkommende weibliche und dilettantische Pferdefüße. Ein Dilettant ist schon ein schreckliches Geschöpf. Ein weiblicher Autor ein noch schrecklicheres. Wenn aber beides in einer Person sich vereinigen, wird natürlich das allerschrecklichste Wesen entstehen. In einem Brief an Felix Mendelssohn, der Kritik an ihrem 1834 entstandenen Streichquartett geübt hatte, reflektiert sie darüber, wie sie als eigentlich gar nicht exzentrische oder hypersentimentale Person zu der weichlichen Schreibart komme und führt ihre Schwierigkeit, größere Werke zu gestalten, darauf zurück, dass sie in einer Phase stecken geblieben sei, die Felix durchgelebt und durchgeschrieben habe. Es ist nicht sowohl die Schreibart, an der es fehlt, als ein gewisses Lebensprinzip. Und diesem Mangel zufolge sterben meine längeren Sachen in ihrer Jugend an Altersschwäche. Es fehlt mir die Kraft, die Gedanken gehörig festzuhalten, ihnen die nötige Konsistenz zu geben. Daher gelingen mir am besten Lieder, wozu nur allenfalls ein hübscher Einfall ohne viel Kraft der Durchführung gehört. In ihrem Brief an Felix vom 30. Juli 1836 formuliert sie überspitzt: Ich habe, wie der gestrenge Herr befohlen, fortgefahren, Klavierstücke zu machen. Und es ist mir zum ersten Mal gelungen, etwas zustande zu bringen, das brillant klingt. Ich weiß zwar nicht genau, was Goethe mit dem dämonischen Einfluss meint, von dem er zuletzt so viel spricht. Doch so viel ist klar, dass wenn dergleichen existiert, du es in Bezug auf mich ausübst. Ich glaube, wenn du mir im Ernst vorschlägst, ein guter Mathematiker zu werden, so würde ich keine besondere Schwierigkeit dabei finden. Ebenso wie ich morgen keine Musik mehr würde machen können, wenn du meintest, ich könne keine machen. Nimm dich daher mit mir in Acht. Später fragt sie ihn: Ich bin in der letzten Zeit wieder viel angegangen worden, etwas herauszugeben. Soll ich's tun? Lea Mendelssohn bittet ihren Sohn Felix in einem Brief, Fanny zur Herausgabe einiger Werke zu ermutigen. Doch Felix erwidert seiner Mutter darauf: Du schreibst mir über Fannys neue Stücke und sagst mir, ich solle ihr zuraten und ihr Gelegenheit verschaffen, sie herauszugeben. Du lobst mir ihre neuen Kompositionen, Und das ist wahrhaftig nicht nötig, damit ich mich von Herzen darauf freue und sie für schön und trefflich halte, denn ich weiß ja, von wem sie sind. Auch darüber hoffe ich, brauche ich nicht ein Wort zu sagen, dass ich, so wie sie sich entschließt, etwas herauszugeben, ihr die Gelegenheit dazu, so viel ich kann, verschaffen und ihr alle Mühe dabei, die sich ihr ersparen lässt, abnehmen werde. Aber zureden, etwas zu publizieren, kann ich ihr nicht, weil es gegen meine Ansicht und Überzeugung ist. Wir haben darüber früher viel gesprochen und ich bin immer noch derselben Meinung. Ich halte das Publizieren für etwas Ernsthaftes. Es sollte das wenigstens sein. Und glaube, man soll es nur tun, wenn man als Autor sein Leben lang auftreten und bestehen will. Dazu gehört aber eine Reihe von Werken, eins nach dem anderen. Von einem oder zweien allein ist nur Verdruss in der Öffentlichkeit zu erwarten. Oder es wird ein sogenanntes Manuskript für Freunde, das ich auch nicht liebe. Und zu einer Autorschaft hat Fanny, wie ich sie kenne, weder Lust noch Beruf. Dazu ist sie zu sehr eine Frau, wie es recht ist. Fanny schreibt an eine Freundin, Angelika von Woringen, nachdem sie sich zur Veröffentlichung entschlossen hatte. Dass du, liebe Angelika, dich für die Herausgabe meiner Lieder interessierst, freut mich. Ich hatte eigentlich immer Angst, von meinen liebsten Freunden gemissbilligt zu werden, da ich mich mein Leben lang und bis in meine jetzigen Jahre entgegengesetzt ausgesprochen habe. Auch kann ich mit Wahrheit sagen, ich habe es mehr geschehen lassen als getan. Und das ist es, was mich eigentlich daran freut, dass ich nämlich ganz ohne mein Dazutun und wahrlich ohne Absicht und Prätension den guten musikalischen Ruf erlangt habe, durch den ich wiederum so vorteilhafte Bedingungen bekommen, wie sie wohl nicht leicht Dilettanten geboten werden. Nun weiß ich recht wohl, dass das Wesentliche jetzt ist, diesem Ruf zu stehen und ihn zu erhalten. Und so einfach ich zu dir gesagt habe, dass ich mich freue, ihn zu haben, so mehr setze ich hinzu, dass ich fürchte, jenes nicht zu können. Und wenn mir darauf jeder sagen wird, dann hätte ich nicht herausgeben sollen, so lautet meine Antwort, dass es in meiner Art und Weise liegt, immer das zu tun, was ich für das Nächstliegende und Natürliche halte. Und das war in diesem Falle, ehrenvolle und vorteilhafte Vorschläge anzunehmen und das Beste zu geben, was ich vermochte. Das Übrige wird sich finden.